Das Motto des Frühling 2017 heißt In der Fremde. Wenn man den Namen Isang Enders hört, hat man schon den Verdacht, da sind zwei verschiedene Länder beteiligt an diesem jungen Künstler. Wo fühlen Sie sich denn, Herr Enders, in der Fremde, in Isang-Land, also in Korea, Südkorea, oder als Enders in Deutschland?
Diese Frage nach Herkunft, Zugehörigkeit, Identität, Nationalität und auch Ethnie, das sind ja Dinge, die uns jetzt aktuell extrem beschäftigen, gesellschaftlich sowieso, aber mich im Speziellen dauernd. Und das war eine sehr, sehr erweckende Erkenntnis von einem kleinen Kind, ehrlich gesagt, das mir das gesagt hat. Das war halb japanisch, halb deutsch oder hatte japanische und deutsche Eltern. Und dann fragte man, was bist du denn eigentlich? Und das sagte, ich bin weder halb japanisch noch halb deutsch, ich bin ganz deutsch und ganz japanisch. Und so muss ich mich eigentlich auch fühlen. Ich fühle mich auf jeden Fall europäisch und ich bin ja auch so kulturell erzogen. Trotzdem kann man seine Wurzeln nie leugnen und auch nicht vergessen. Und ich fühle mich hier so zugehörig, wie ich es auch in Korea bin. Und genauso fühle ich mich dort fremd, wie ich mich auch hier fremd fühle. Und das ist natürlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Identität.
Ein Verhältnis, wo man sich irgendwie unsicher fühlt? Also weil man nicht so genau weiß, ich gehöre zu denen oder
genau.
Ich gehöre zu denen?
Es geht eigentlich darum, dass ich selber für mich weiß, wo ich dazugehöre. Allerdings diejenigen, zu denen ich gehören möchte oder zu denen ich mich gehörig fühle, könnten das anders sehen, wie ich angenommen werde. Das fängt an, wenn ich ins Restaurant gehe, das fängt damit an, wenn ich am Flughafen kontrolliert werde. Oder jedwede Situation im Leben hat Potenzial, sich aus der Fremde zu fühlen oder in der Fremde zu fühlen. Das ist also unser täglich Brot.
Ihr Vorname Isang bringt mich dazu zu fragen, ob das eine Erinnerung, eine Verehrung Ihrer Eltern war vor dem berühmten koreanischen Komponisten Isang Yun. Und ob das dann bereits Ihre Musikerkarriere quasi bestimmt hat?
Ich glaube, mein Weg als Musiker hat wahrscheinlich vorbestimmt, dass meine Eltern beide Musiker sind. Allerdings den Namen Isang bekam ich von meinem Vater, gar nicht von meiner Mutter. Gar nicht so sehr, um Yun zu ehren, sondern um dieser Beziehung zwischen Deutschland und Korea dankbar zu sein. Ohne die ausschlaggebende Initiative von Isang Yun damals als Musiker nach Deutschland zu kommen und hier zu lernen und zu wirken, wäre meine Mutter damals als Kompositionsstudentin nicht nach Deutschland gekommen. Ich will nicht sagen, dass Isang Yun die Basis für meine Existenz ist, aber zumindest gibt es eine Beziehung. Diese wollten meine Eltern irgendwie zeigen und ich fühle mich halt ihm verbunden durch verschiedene Schnittmengen in der Biografie und das nicht nur, weil Isang Yun selber Cello gespielt hat oder weil er eine Fusion von deutscher und koreanischer Kultur darstellt und weil er eine Schicksalsgeschichte hat, mit der ich mich sehr empathisch zeigen kann. Aber ich finde es wertvoll, Musik zu fördern und zu schützen aus dem Kulturkreis, der in einem steckt. Also vergiss niemals, wo du herkommst.
Sie spielen ja auch verschiedene Kompositionen von ihm beim Heidelberger Frühling. Fangen wir mal an mit dem großen Sonatenabend, den Sie geben werden, zusammen mit Franck Dupri. Da stutzt man eigentlich, wenn man das liest, weil alle Stücke, die Sie spielen, haben die Instrumentenbezeichnung Violine. Vier Stücke insgesamt, alle vier Violine. Sie aber spielen nachweislich Violoncello.
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mich dafür rechtfertigen soll, Violinwerke, also Original-Violinwerke für Cello zu bearbeiten und zu spielen. Das überhaupt zu begründen, warum ich das tue. Als allererstes steht im Raum, dass es um sehr gute Musik geht. Ob das jetzt von der Geige oder vom Cello gespielt wird, braucht man gar nicht drüber zu reden. Andererseits muss man auch sagen, dass es eine Tradition der Bearbeitung gibt, also nicht nur von den Komponisten selber. Es gibt massenhaft Werke der Komponisten, die sie selbst bearbeitet haben für andere Instrumente oder die sie bearbeitet haben von anderen Komponisten wiederum. Also es gibt massenhaft Beispiele dafür, dass das eigentlich Usus ist. Wir aber heute in unserer fast dogmatischen Korrektheit der Aufführungspraxis ein bisschen gefangen sind und etwas schräg ansehen, wenn das nicht so ist, wie das auf dem Notenblatt steht. Allerdings, am Ende ist alles erlaubt, was gut klingt. Ich glaube, wir haben eine Fassung erstellen können, die also zu 99% originale Töne bietet. Das Publikum sitzt da und möchte Musik hören und ist froh drum, wenn es gut klingt.
Es handelt sich um Kompositionen von Clara und Robert Schumann sowie von Johannes Brahms. als Klammer sozusagen ist mir der Name Joseph Joachim aufgefallen, der nicht nur Brahms Violinkonzert uraufgeführt hat, der auch mit Clara Schumann unendlich oft konzertiert hat, der vieles auch von Robert Schumann uraufgeführt hat. Hat das eine Bedeutung gehabt, diese menschliche Klammer?
Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Klammer, sondern um die Liaison aller Beteiligten. Alle sind miteinander verbunden, vermutlich sehr eng bis total eng. Und das ist ja eine Schnittmenge, die ist ja altbekannt. Die Violinsonaten von Schumann und Brahms sind beides Spätwerke. Allerdings sind sie zeitlich sehr, sehr weit auseinander. Und
30 Jahre.
Gut. 30 Jahre. Mhm. Interessanterweise ist die Schumann-Violinsonate, die eben 30 Jahre zuvor komponiert wurde, tonal und von der Form viel verstörender als die von Brahms. In der Violinsonate von Brahms kommt der Traditionalist total durch und Schumann in seiner extremst Spätphase, Opus 121, wenn man jetzt dieses plakative Wort verwirrt benutzt, dann ist es zu biografisch. Aber wonach ich suche, ist, dass Schumann nach etwas sucht. Und diese Suche den Hörer auch verstören kann. Und Brahms möchte etwas aufzeigen und möchte jemanden mitnehmen auf eine Reise. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und da finde ich das schon interessant, wie sich zwei Komponisten, die sich so nah waren, in ihrem Spätwerk so unterscheiden. Clara Schumann als Bindeglied ist sowieso mit ihrem Einfluss auf beide Männer stark verbunden und das ist einfach im Endeffekt alles sehr gute Musik.
Es gibt eine nette Anekdote von der großen Brahms-Sonate. Er hat sie da gespielt zusammen mit Joseph Joachim eben und im vierten Satz, einem Agitato, sind beide angeblich rausgefallen. Also sie haben irgendwie geschmissen, sie haben irgendwie den Fortgang nicht hingekriegt. Ist das so schwer? Auch ich könnte mir denken, dass es für das Cello dann noch schwerer ist, weil ja die Dimensionen auch ganz andere sind.
Das ganze Stück ist sehr tricky für beide Beteiligten und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zu Unfällen kommen kann. Hoffentlich nicht bei uns natürlich. Und es ist so, dass die Herausforderungen an das Cello natürlich ganz andere sind als an die Violine. Gleiche Herausforderungen sind musikalischer Natur, klanglicher Natur, das ist klar. Allerdings technischer Natur sind wir natürlich ganz anders gefordert. Wir haben nicht nur das viel größere Instrument, sondern alle Wege sind viel weiter. Alle Klangvorstellungen sind auch irgendwie natürlich relativ zur Geige. Zum Beispiel sonore Klänge der Geige, tiefe sonore Klänge der Geige, sind in der gleichen Lage im Cello eine Sopranstimme. Das ist gar nicht zu vergleichen. Das heißt, man muss da ganz anders vorgehen, muss ganz andere Lagen finden, eventuell Kompromisse im Klang, um dort einen überzeugenden Duktus zu finden, der dann auch das interpretiert, was sich Brahms dabei gedacht hat. Ne? Brahms möchte einen bestimmten Sound, bestimmten Grip an der Stelle und den muss man auch auf dem Cello wiederherstellen können. Allerdings vielleicht in einer anderen Lage.
Dann die anderen drei Konzerte, die Sie mit vielen Kollegen zusammen bestreiten im Rahmen des Kammermusikfestivals im Festival Heidelberger Frühling, Standpunkte genannt. Da fangen Sie ja bei Bach an, es wird sehr viel Bach gespielt. Sie werden auch vom Cembalo begleitet in dem einen Konzert. Und es geht eben, wie gesagt, auch bis Isan Jung. Also da toben Sie sich dann offenbar mal so richtig aus.
Ja, ich finde, das Spektrum sollte so weit wie möglich sein. Also das Konzert mit Mahan Esfahani am Cembalo, das ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil wir beide gleichwertig auf der Bühne agieren wollen und sollen. Da gibt es ja, wie gesagt, Isan Jung, es gibt Kalabis, es gibt Steve Reich, es gibt Bach und Telemann. Es ist Telemann-Jahr 2017, das muss man auch bedenken. Und Bach verbindet uns alle irgendwo. Es geht im Grunde darum, ein volles Spektrum aufzuzeigen. Und wie Sie richtig sagen, ich möchte mich austoben, aber ich möchte auch meine Spielfreude, meine Herzensangelegenheiten darstellen, wenn ich mal die Chance dazu bekomme hier.
Ein letztes. Alle Welt hat gestaunt, dass Sie einen wunderbaren Posten bei der Staatskapelle Dresden als Solocellist, begehrter Posten, ziemlich bald als sehr junger Mensch, Sie sind Jahrgang 88, aufgegeben haben. Was kam dann? Ist das jetzt ein ruheloses Leben, so wie es die Romantiker vielleicht auch hatten, ohne festen Wohnsitz? Die Kunst treibt einen rund um die Erde?
Meine Phase des Sturm und Drangs mit Anfang 20 habe ich im Orchester verbracht und in einem Leben, dem ich selber vielleicht gar nicht gewachsen war, zeitlich, menschlich, in einem Leben, in dem ich noch gar nicht ankommen konnte. Das muss man sich auch eingestehen, auch wenn man jung ist, oder gerade wenn man jung ist, dass man in einer Phase des Lebens bestimmte Lebensumstände begehrt, aber nicht gebrauchen kann. Natürlich, diese Sicherheit ist traumhaft und jedem zu wünschen, der sie möchte. Ich habe gemerkt für mich, dass ich zu rastlos bin. Und bevor ich dort jemanden hindere oder bevor ich irgendwelche Fortschritte dort behindere, habe ich dann lieber die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich möchte erstmal meinen eigenen Weg finden, möchte Zeit gewinnen, die ich nur jetzt habe. Man muss aber sagen, die Konsequenzen sind natürlich extrem. Also ich war von heute auf morgen arbeitslos, von 100 auf 0. Und das so ein Schritt, den macht man nicht einfach mal so. Und trotzdem war ich unheimlich glücklich und wollte das unbedingt machen. Und dann hat sich das auch bewahrheitet. Für mich, ich fühle mich wirklich einfach besser. Ich kann frei musizieren, kann machen, was ich möchte. Dass es einen Freiraum gibt, in dem ich mich entfalten kann. Und das ist, glaube ich, legitim und künstlerisch wertvoller, als dass ich mich in einen Dienst stelle, den ich vielleicht gar nicht so gut erfüllen kann, wie es vielleicht jemand anders kann.